Freimaurerspaziergang. Der Podcast für Brüder, Schwestern und alle, die sich für Freimaurerei interessieren. Der Sinn des Lebens. Ein Spaziergang mit einem Freimaurerbruder, der anonym bleiben möchte. Angeregt von der Literatur seiner Zeit, fühlte sich ein nicht mehr ganz junger Landedelmann berufen, Friede, Gerechtigkeit und Liebe in dieser Welt wiederherzustellen, um als Dank dafür Ruhm und Ehre zu empfangen. Er rüstete sich mit den Waffen seiner Vorfahren, verabschiedete sich von der Dame seines Herzens, verpflichtete einen erfahrenen Knappen als Begleiter, bestieg ein edles Pferd und zog in den Kampf. Er bestand einen fast aussichtslosen Kampf gegen plötzlich auftretende Riesen, befreite eine geraubte Prinzessin aus der Gewalt ihrer Entführer und erzählte den Menschen, denen er unterwegs begegnete, vom goldenen Zeitalter, das der Welt einst Glück und Frieden gebracht hatte. Der Mann, der mit seinen Heldentaten das Unrecht aus der Welt schaffen wollte, war der scharfsinnige Edle Don Quixote de la Mancha. Das Pferd, auf dem er ritt, war ein elender Klepper. Die Dame, von der er Abschied genommen hatte, ein törichter Trampel. Und der Knappe, den er sich zum Begleiter auserkoren hatte, ein schlitzohriger Bauernlümmel mit Namen Sancho Panza. Die Riesen, die Don Quixote bekämpfte, waren in Wirklichkeit Windmühlen. Die Prinzessin, die er aus den Händen ihrer Entführer befreite, eine Dame vom Lande, die von ehrbaren Mönchen begleitet wurde. Don Quixote, der an sich selbst und seine Mission glaubte, kehrte gedemütigt und verwundet auf einem Ochsenkarren in sein Heimatdorf zurück. Aber er hatte mit seiner Reise in Traum und Wahn den Sinn seines Lebens gefunden. Ein anderer aus dem Reigen der traurigen Verlierer, der Schuster Wilhelm Vogt aus Zuckmeyers Hauptmann von Köpenick, stellt sich selbst die Frage: Und wenn dich der liebe Gott eines Tages fragt, Schuster Vogt, was hast du aus deinem Leben gemacht? Dann muss ich sagen, Fußmatten. Fußmatten hat er in den Gefängnissen genäht, in denen er den größten Teil seines Lebens verbracht hat. Eine traurige Bilanz, ein Leben ohne Sinn. Falls wir denn in der Lage sind zu erklären, was der Sinn des Lebens ist, der Sinn des einzelnen Lebens und der Sinn des Lebens selbst. Der Psychologe Erich Fromm sagte, ohne Sinn gibt es keine Anstrengung. Das hört sich überzeugend an. Nur hat uns Fromm nicht erklärt, was er unter Sinn versteht. Das konnte er auch nicht, weil es keine objektiven Kriterien gibt für das, was ein Leben sinnvoll macht. Jeder Mensch will wirken. Würden unsere Bedürfnisse eine Pyramide bilden, bestünde das Fundament aus Nahrung, Kleidung und Unversehrtheit. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen als Grundvoraussetzung. Die Spitze der Pyramide bildet unser Drang, im Leben etwas zu bewegen. Wir wollen spüren, dass wir etwas ausmachen. Das steckt tief in uns drin. Schon den meisten Säuglingen steht die pure Freude ins Gesicht geschrieben, wenn sie an einer Schnur ziehen und daraufhin ein Spielgegenstand über ihrem Bettchen zu schwingen beginnt. Als Kinder bauen wir Sandburgen, nur um sie wieder kaputt zu machen. In der Jugend reizen wir unsere Grenzen aus, um zu spüren, wie weit wir gehen können. Später im Beruf wollen wir als Sanitäter Leben retten oder als Ingenieur Hängebrücken konstruieren. Zu Hause legen wir vielleicht einen Gemüsegarten an, lernen Klavier spielen und kochen oder schrauben an einem Bulli für den nächsten Campingurlaub. Wie wichtig es für uns ist, zu wirken, wird deutlich, wenn wir es nicht können. Alte Menschen gehen regelrecht ein, wenn sie nichts mehr zu tun haben. Und junge Menschen werden nicht selten aggressiv, wenn man sie der Möglichkeit beraubt, sich zu entfalten. Nicht alle wollen die Welt verändern. Manchen reicht es, im kleinen Rahmen Dinge anzustoßen. Gleichgültig, ob stark oder schwach ausgeprägt, der Drang steckt in jedem von uns und seine Befriedigung ist uns ein Bedürfnis, bis wir sterben. Der Sinn des Lebens in einer Elendsregion muss ein anderer sein als der in einer Wohlstandszone. Im ersten Fall ist das Überleben einziger Sinn. Im zweiten Fall wird aus der Verwertung und Gestaltung des materiellen und geistigen Überflusses ein höherer Sinn geschöpft. Abhängig ist die Vorstellung von dem, was den Sinn des Lebens ausmacht, sicherlich auch das Alter des Menschen. Ein Junger sucht sich selbst und probiert die Möglichkeiten des Lebens aus. Der Ältere wägt die Erfolge und Misserfolge seines Lebens ab und sieht den Sinn vielleicht im Davongekommensein. Nicht zuletzt ist es der Zeitgeist, sind es die Religionen und Ideologien, die vorbeten, was wir für den Sinn des Lebens zu halten haben. Nur das Leben selbst, die Natur, von der wir ein Teil sind, gibt uns eine eindeutige Antwort auf die Sinnfrage. Fortpflanzung heißt hier der Sinn. Ohne Rücksicht auf Opfer, Moral, Gerechtigkeit, Glück oder Unglück des Einzelnen. Fortpflanzung des Lebens, das ist der Sinn. Vom Rechte, das mit uns geboren ist, um Goethe zu zitieren, davon ist im Bauplan der Natur mit Sicherheit nicht die Rede. Wir folgen der Sinngebung der Natur, schaffen Lebensplätze, erobern Weide- und Handelsräume, stemmen uns gegen Naturgewalten und versuchen unser Leben auf vielfältige Weise zu verlängern und verlängern damit im Sinne der Natur auch die Dauer unserer Fortpflanzungsmöglichkeit. Ein Leben am Abgrund, gelähmt im Rollstuhl, von Schmerzen verfolgt, von aller Welt verlassen, können wir da noch nach einem Sinn fragen? Und wenn uns ein Schicksalsschlag trifft, ein furchtbarer, fragen wir, warum es gerade uns trifft. Wo ist der Sinn? Wenn von einer einzigen Flutwelle in wenigen Minuten eine 500.000 Menschen verschlungen wird, wenn überall Kriege ausbrechen, ist da ein Sinn zu erkennen? Der Sinn bleibt uns verborgen, werden manche sagen. Wir sind zu klein, um die Zusammenhänge zu erkennen. Wir müssen uns dem unerforschlichen Ratschluss Gottes beugen. Wenn wir nicht am Leben verzweifeln wollen, dann brauchen wir einen übergeordneten Sinn, dem wir unser Schicksal überantworten. Aber die Hilfe durch Gott ist uns schon vor 250 Jahren von einem gewissen Voltaire ausgetrieben worden. Er schrieb, wenn Gott ein guter Gott wäre und mit ansehen würde, dass auf dieser Welt so viel Schreckliches passiert, dann könne er kein Allmächtiger sein. Wenn er aber allmächtig sei und trotzdem all die Schrecknisse auf der Welt zuließe, dann könne er nicht gut sein. Wenn er aber allmächtig und gut sei, warum passieren dann trotzdem all diese Katastrophen und Grausamkeiten auf dieser Welt? Also bleibt die Frage nach dem Sinn an uns selbst hängen. Und wenn wir nicht eine klare Sinnvorgabe in die Wiege gelegt bekommen, dann müssen wir versuchen, im Gestrüpp irdischer Plagen, Unzumutbarkeiten und Widersprüche unserem Leben etwas wie Sinn abzugewinnen. Vielleicht sollten wir uns hier lieber einen Moment in die Definitionsklause begeben, um Verwechslungen vorzubeugen zwischen Sinn und Ziel, Sinn und Zweck, Sinn und Erfüllung. Ein erreichtes Ziel, ein löblicher Zweck, eine glückliche Erfüllung können noch nicht die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten. Viele sind ein Leben lang auf der Suche nach etwas, das die Leere ihres Daseins ausfüllen und ihnen das Gefühl der Nutzlosigkeit nehmen könnte, etwas, für das es sich zu leben lohnt. Die Anbieter von Sinngebung und Sinndeutung, die Propheten der rechten Lebensweise, warten überall am Wegesrand. Zurück zur Natur und Bergwandern mit Morgenandacht, Urschrei und Heilschlaf, Enthaltsamkeit und indianische Liebespraktiken, der Flug zum Wunderguru, zum Sondertarif und der Rückflug in die Arme von Pendlern und Tischerrückern. Man lebt von der Hand in den Mund, hofft auf Erlösung von sich selbst oder auf einen Weg zu sich selbst, wechselt von der Selbsthilfegruppe zum Fernsehpfarrer, von Amnesty International zum Verzicht auf Fleisch und Milchprodukte. Nichts hilft, aber alles hat einen Sinn. Am Ende haben die recht, die sich für sich selbst und eine Karriere entscheiden. Für den Weg nach oben, für Geld, Macht und Ruhm, egal auf welchem Gebiet. Es kann, wenn sich nichts anderes ergibt, auch auf dem Gebiet der Seelsorge oder Nächstenliebe sein. Aber das ist nicht der Sinn des Lebens, wie wir ihn verstehen, der höhere, der über uns hinausweisende Sinn. Der englische Philosoph Bernard Mandeville hat uns eine sehr eigenwillige Interpretation vom Sinn des Lebens hinterlassen. In seinem vor 300 Jahren entstandenen politischen Gedicht »Die Bienenfabel oder private Laster, öffentliche Vorteile« erklärt er, dass es nicht die Tugenden der Menschen sind, die dem Gemeinwohl dienen, sondern das Streben nach Bequemlichkeit, Vergnügen und Luxus. Denker wie Immanuel Kant, Adam Smith oder Karl Marx haben sich mit seinem in Versen gehaltenen Gesellschaftsbild ernsthaft auseinandergesetzt. So dichtet Mandeville, von Lastern frei zu sein wird nie was anderes sein als Utopie. Oder Stolz, Luxus und Betrügerei muss sein, damit das Volk gedeihe. Die Vorstellung, dass die rücksichtslose Verfolgung der eigenen Interessen dem Gemeinwohl mehr dient als öffentliche Moral, wie immer diese aussehen mag, ist in der Ökonomie seitdem als Mandeville-Paradoxon bekannt. Zivilisatorischer Fortschritt und wirtschaftlicher Erfolg sind nach Mandeville nicht ohne Selbstsucht und Sittenverfall möglich. Nur materielle Not zwingt die Armen dazu, trotz niedrigen Lohns die Faulheit zu überwinden, zu arbeiten und damit zum gesellschaftlichen Reichtum beizutragen. Eine Handelsnation kann eine andere nur überbieten, wenn ihre Arbeiter fleißiger sind, länger arbeiten und sich mit einer einfachen Lebensführung begnügen. Andererseits schafft der Luxus der Oberschicht entsprechende Bedürfnisse und Erwerbsmöglichkeiten und bewirkt damit Gutes. So klagt denn nicht, für Tugend hat's in großen Staaten nicht viel Platz. So Mandeville. Dabei machen wir alle, die einen früher, die anderen später, die Erfahrung, dass ein für sich alleine Leben nicht genügen kann. Nur wenn andere Briefe lesen, die wir schreiben, andere die Musik hören, die wir komponieren, die Bilder sehen, die wir malen, wenn sie hören, was wir sagen, ist unser Denken und Sagen sinnvoll. Über uns selbst hinauswachsen können wir nur in der Relation zu anderen. Sich auf Menschen einlassen, Trauernde trösten, Unwissenden helfen, Unterdrückten beistehen, für eine große Sache das Leben opfern. Aber ob das Opfer über den Moment des Opfertodes hinaus Sinn macht, wissen wir erst, wenn die Mühlen der Geschichte die große Sache klein gemahlen haben. Das Beispiel ist bekannt. Eine Rettungsbarke mit 4 Plätzen. 3 davon sind von Überlebenden einer Schiffskatastrophe besetzt. Ein alter Mann ist dabei, sich als 4. an Bord zu retten. Da sieht er neben sich einen Jungen, der im Wasser um sein Leben kämpft. Und er überlässt ihm den letzten Platz, wissend, dass er sein Leben, ein gutes Leben, gelebt hat, der Junge aber noch sein ganzes Leben vor sich hat. Der alte Mann ertrinkt und gibt mit seinem Tod seinem Leben einen Sinn. Es sei denn, lass mich meinen schlimmen Gedanken zu Ende denken, es sei denn, der gerettete Junge würde sich später aus eigener Anlage oder aus seinen Lebensumständen heraus zu einem bösartigen Tyrannen, einem perversen Menschenschinder, einem eiskalten Mörder entwickeln. Dann hätte der Opfertod des alten Mannes keinen Sinn gehabt. Er wäre vielmehr der reinste Wahnsinn gewesen. Vielleicht kommen wir bei unserem Nachdenken über den Lebenssinn nur weiter, wenn wir den Sinn vom Ergebnis der sinnmachenden Handlung trennen. Ein Wissenschaftler findet in einer Höhle im Sudan Tonscherben mit unbekannten Schriftzeichen. Es gelingt ihm, das Alter der Scherben zu bestimmen. Er hat die Reste einer uralten, unbekannten Kultur entdeckt und setzt fortan alles daran, die Schriftzeichen zu entziffern. Er sucht neue Scherben, setzt sie zusammen, stellt Vergleiche mit anderen alten Schriftformen an, trägt alles an Bruchstücken zusammen, was er bekommen kann, um der alten Kultur nahe zu kommen, opfert Zeit, Geld, alles Private, viele Jahre lang. Sein Leben hat nur noch einen Sinn. Dann stirbt er, ohne dass es ihm gelungen wäre, die Schriftzeichen zu entziffern. Müssen wir jetzt sagen, dass sein Leben keinen Sinn hatte? Ein Mann liebt seine Frau, zärtlich, innig, leidenschaftlich, und er wird wiedergeliebt, ebenso innig, ebenso leidenschaftlich. Er erlebt an der Seite der Frau die glücklichsten Jahre seines Lebens. Mit ihr und der Liebe zu ihr glaubt er, den Sinn seines Lebens gefunden zu haben. Dann beendet die Frau die Beziehung, von einem Tag auf den anderen, vielleicht eines anderen wegen. Der Mann verdammt die Frau und seine Liebe. Er hat den Sinn seines Lebens verloren. Aber kann eine Zeit, die einmal voll Sinn war, durch das Verschwinden des anderen zu einer sinnlosen werden? Das ist nur eine Überlegung. Ich weiß es nicht. Ein Mann hat ein einzigartiges Werk hinterlassen. Dramen, Novellen, Gedichte. Er gilt als herausragende Gestalt der deutschen und europäischen Literatur. Sein Name? Heinrich von Kleist. Ohne seinen Prinz Friedrich von Homburg, ohne die Penthesilea, ohne den zerbrochenen Krug, wären die Theater der Welt ärmer. Kleist wurde 34 Jahre alt und schuf in dieser Zeit Arbeiten voll gedanklicher Tiefe und sprachlicher Schönheit. In Novellen wie Michael Kohlhaas oder Die Marquise von O zeichnete er Menschen in unentflechtbaren Verstrickungen und als unschuldige Opfer gesellschaftlicher Konventionen. Wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen, müssen wir einen Mann wie Heinrich von Kleist nennen, der seinem Leben ein einzigartiges Werk abgerungen hat. Kleist selbst hat in seinem Leben keinen Sinn gesehen. Er brach früh mit den Traditionen seiner Familie, reiste ruhelos durch Europa, verfluchte heute Napoleon und dachte am nächsten Tag daran, sich dessen Truppen anzuschließen. Er wurde immer wieder von schweren Krankheiten niedergeworfen, ging, möglicherweise wegen einer körperlichen Behinderung in jungen Jahren, nie eine nähere Beziehung zu einer Frau ein, suchte Goethe auf und wurde von ihm abgelehnt. Zu seinen Lebzeiten erlebten weder der Prinz von Homburg noch die Penthesilea eine Aufführung. Kleist sah sich selbst als tief unglücklichen Menschen. Als er eine Frau traf, die den Wunsch zu sterben äußerte, fuhr er mit ihr an den kleinen Wannsee in Berlin, erschoss erst sie und beendete sein ihm sinnlos erscheinendes Leben mit einem zweiten Schuss. Hier das große Werk, da der unglückliche Mensch. Fragen wir die kleine Angestellte Anita L. 1.900 Euro im Monat, alleinerziehend, zwei Kinder. Morgens um 6 klingelt der Wecker, die notwendigen Vorbereitungen für den Tag, 40 Minuten Fahrt zur Arbeit. Anrempeleien durch den Chef, der selber Daueranrempeleien ausgesetzt ist. Abends die notwendigsten Besorgungen, die Schulhefte der Kinder nachsehen, ihre Fragen beantworten, noch ein bisschen Fernsehen, ein Telefonat mit einer Freundin. Dann fallen die Augen zu. Am Sonntag spazieren gehen, ins Schwimmbad oder in die Pizzeria. Kraft schöpfen für die nächste Woche, die so aussieht wie die vorangegangene. Ein Leben im Laufrad. Würden wir Anita L. nach dem Sinn des Lebens fragen, würde sie antworten: für die Kinder sorgen? Und würden wir weiterfragen, ob es so etwas wie einen höheren Lebenssinn gibt, würden wir hören: Wissen Sie, da habe ich keine Zeit, drüber nachzudenken. Kann es sein, dass wir die Frage nach dem Sinn des Lebens zu hoch angesetzt haben? Wir können vielleicht die Frage nach dem Sinn des Tages oder einer Stunde beantworten. Wir können über den Sinn einer Begegnung oder eines Schicksalsschlages nachdenken. Aber den Sinn des ganzen Lebens erklären? Ich denke, dass uns nur der Augenblick gehört. Der Augenblick eines guten Gesprächs, eines vertrauten Blicks, einer zärtlichen Berührung, eines tiefen Schmerzes. Beim Laufen den Sand unter den Füßen spüren, hört sich kitschig an, aber ich meine es so, den Duft gemähter Wiesen einatmen, das Zwitschern der Vögel hören, die Welt in ihrer ganzen Vielfalt aufnehmen, sich selber fühlen, spüren, dass man lebt. Wenn ich zum Augenblicke sage, verweile doch, du bist so schön. Goethes Faust ist das. Und vielleicht der Sinn des Lebens. Carpe diem. Ein Spaziergang mit einem Freimaurerbruder, der gerne anonym bleiben möchte. Freimaurerspaziergang. Impulsvorträge von Freimaurern zum Nachdenken, Entspannen und für unterwegs.